Die nun folgende Sendung entstand im Rahmen des Seminars Musik im Radio unter Leitung von Andreas Hoppe im Institut für Musik an der Universität Hildesheim.
Und jetzt in Tona Rumore. Ungewöhnliche Musik im Radio. Heute?
Mike Svoboda, Allesbläser und Klangforscher. Eine Sendung von Aaron Weigel. Und Mike Svoboda. Weltklasse Posaunist. Gefragter Komponist. Und Multi-Instrumentalist. Im Frühjahr 2008 wurde Mike Svoboda mit dem niedersächsischen Praetorius-Preis ausgezeichnet. Und zwar in der Kategorie Musikinnovation. In der Begründung der Jury heißt es: Mike Svoboda hat sich durch seine Ideen und Konzepte für die Weiterentwicklung der Musik und ihrer Aufführung international verdient gemacht.
Das kann ich mir nicht vorstellen. Ich sehe nicht, dass ich irgendeine Bedeutung habe für die Entwicklung der Musik. An Entwicklung denke ich niemals. Also Entwicklung, das interessiert mich nicht. Ich finde, dass dieser Drang nach Entwicklung, nach Vorwärtsgehen, nach Neuland suchen, vor allem in der Musik seit dem Zweiten Weltkrieg, ein treibender Faktor war. Immer der neue Klang, immer eine neue Form, immer vor allem in den Klängen, also das Material musste erneuert werden, weil es missbraucht wurde. Also in Deutschland zum Beispiel war das so. Und das hat mich eigentlich nie so richtig interessiert, etwas neu zu machen für the sake of being new. Also das hat mich nie interessiert.
Diese Einstellung hat ihn zumindest nie davon abgehalten, auf den verrücktesten Instrumenten zu spielen. Von Gartenschlauch über Alphorn und Didgeridoo bis hin zur Südseemuschel.
Das ist die absolute Grenze. Also einfacher geht es nicht, als wenn man nur auf den Lippen spielen würde. Ja, das wäre noch die allerletzte Vereinfachung. Muschel ist eigentlich nichts anderes als eine Trompete. Also eine Trompete ist auch nichts anderes als ein Rohr, der aufgeht. Ja? Und bei der Muschel geht es halt sehr, also ist der Unterschied zwischen zylindrisch und konisch. Das ist, also zum Beispiel Horn kennt man, Tuba kennt man, das hat einen runderen Klang. Oder das Alphorn kennt man, es hat einen sehr runden Klang. Und Posaunentrompete hat einen etwas schärferen, härteren Klang. Das liegt daran, dass eine Trompete und eine Posaune ist zu 70% zylindrisch, also das Rohr geht nicht auf, bleibt in der gleichen Größe und Durchmesser und plötzlich geht es dann gleichmäßig auf. Und beim Horn ist es anders, das ist 70% konisch und nur 30% zylindrisch. Also daher dieser wunderbare Klang in der Alphorn ist eigentlich nur konisch. Und der Muschel ist genau das gleiche, nur auf eine ganz kompakte Form, weil es eine Schnecke ist, der gewindet ist. Und die benutzen die Lippe genauso wie bei den Alphorn. Also man drückt die Luft durch die Lippen schlagen aufeinander und gibt eine Frequenz. Und diese Frequenz hört man aus Ton. Muss man gucken, was man da machen kann mit dem kleinen bisschen, was man beschenkt wurde da. Und da wird man innovativ. Da muss man schauen und gucken und entdecken und dann auch anwenden.
Zum Beispiel mit dem Gartenschlauch.
Also ich finde gerade, das ist, was mich so gereizt hat an dem Gartenschlauch zum Beispiel, ist diese enorme Beschränkung. Das beflügelt mich in der Kreativität. Man schränkt sich ein. Also habe ich einen Auftrag bekommen. Und ich kann schreiben, was ich will. Ein carte blanche. Ja? Jede Besetzung, jede Form. Es kann eine Oper für Fernsehen sein. Es kann ein Chorstück für eine Stunde sein. Es kann ein Orchester und Chor, was auch immer. Ja? Und das ist so unglaublich schwierig. Weil bisher war das immer so. Die Leute haben gesagt, das ist das Stück, das ist der Form. Wir brauchen ein Stück für 4 Musiker oder wir brauchen ein Stück für Chor oder bla bla bla. Es gab immer einen Auftrag und der war klar. Und jetzt ist der Auftrag völlig offen und ich stehe da und komme nicht weiter.
Und wenn Mike Svoboda nicht mehr weiter weiß, dann geht er nach New York zum Alphorn spielen. Denn Alphorn in den Alpen, das kann jeder. Er spielt auf dem Times Square, im Central Park, auf dem World Trade Center, im Guggenheim Museum, unter der Brooklyn Bridge oder in der U-Bahn. Thank you. War es so einfach, auf das World Trade Center zu kommen?
Es war eigentlich in keine von den Locations einfach, weil das überall gewacht ist, also bewacht. Also in der U-Bahn war das nicht schwierig, aber in einem Coffee Shop oder in Guggenheim Museum war das Schwierigste natürlich, ja. Aber in dem World Trade Center, da musste man sich mit einem anfreunden und irgendwie die Idee verkaufen, und dann hat er uns da hochgelassen mit Security und alles. Und merkwürdigerweise, man denkt, das ist irgendwie was Großes, aber da oben ist gar keine Akustik, weil da keine Reflexionen sind, da sind keine Gebäude in der Nähe, nichts, ja. Und da hört man auf diese leicht polierten Betonfläche, die Turnschuhen quietschen von den Touristen. Ja, weil ohne Reflexion, ohne Akustik sozusagen, sind die Klänge ziemlich alle gleich. Leise und laut, da gibt es keinen so großen Unterschied. Und das ist ein ganz merkwürdiger Klangerlebnis da oben. Auch viel Wind natürlich, ja. Und viele japanische Touristen.
Wie haben die Leute reagiert?
Das war witzig, weil die New Yorker sind alles gewohnt. Ja? Die bleiben nicht stehen für irgendwas, ja? Die laufen da vorbei. Niemand hat Zeit und die Stadt ist einfach so, ist eine tolle Stadt. Aber ab und zu mal kam einer und gesagt, hey, what do you call that instrument? Und sagte, Alphorn. Oh, Alphorn, okay. Pff, und weg war er wieder. Ja? Wollte nur diese Info-Bit haben und das hat gereicht. Und da war irgendwie in der Zeit, das war vor 10 Jahren, so eine Ricola-Werbung in Amerika. Ricola, brr, brr, brr. Und die wussten die alle. Die wussten zwar nicht, wie das Instrument heißt, aber sobald die hört es, ah, Ricola. Das wussten die schon, diese Schweizer Lutschteile da. Für mich der eindrücklichste Aufnahmeort war in dieser U-Bahn, weil das ist ja ein Rohr oder zwei Röhre, die kommen die U-Bahn rein und aus. Und wenn die reinkommen, dann drücken die Luft. Und diese einzelnen Waggons wirken wie eine Wah-Wah, so Wah-Wah-Wah-Wah-Wah. Ja? Du hörst, wie die Luft gedrückt wird. Und diese Klangwellen, die da entstehen, die werden halt gedrückt. Und gibt es einen ganz interessanten, merkwürdigen, dopplerartigen Effekt. Das hat ich noch nie erlebt und das kann man sonst nicht herstellen. Das geht nur durch diese Waggons in dem Rohr. Aber selbst in der U-Bahn, während der Fuhr haben wir gespielt. Ne? Die Leute haben keine Notiz von uns genommen.
Das ist Wagner und Mike Svoboda. Thank you.
CD heißt Do You Love Wagner, aber das Programm heißt 14 Versuche, Wagner lieben zu lernen. Der Komponist war auch, es steht im Mittelpunkt, und die Stücke, die ich dazu schreibe, also das ist so eine Art Porträt zu verstehen, wie diese manche englische Porträtisten, die Royalty in England porträtieren, und die sind manchmal grün mit orangen Haare und so. Also man nimmt einen bestimmten Blickwinkel oder eine Perspektive auf das zu porträtierende Sache. Und noch dazu gibt es ein unterliegendes Thema, wofür der Komponist so quasi nicht Pate steht, aber ja, auch im Mittelpunkt ist.
Things considered, I would never have survived my youth without Wagnerian music. For I was condemned to the Germans. If one seeks relief from an unbearable pressure, one needs hashish. Likewise, I had to have my Wagner. Wagner is the drug par excellence against everything German. But it's a drug just the same. From the very moment that I held the piano score to Tristan in my hands, my compliments, Mr. von Bülow,
mich interessiert die Musik von Wagner eigentlich nicht. Mir interessiert das Phänomen und was dabei ist. Ich finde die Musik wunderschön. Es ist tolle Musik, tolle Dramen. Also die Opern sind einfach fantastisch gebaut und funktionieren. Also es ist ein absolutes Genie, ganz gar keine Frage. Ja? Aber die Musik gekoppelt von der Drama und so ist nicht so interessant für mich persönlich. Ja? Ich hab große Freude gehabt, das Programm zu schreiben, und ich spiele es nach wie vor mit, also ich liebe das, ja. Aber die Musik von Wagner interessiert mich nicht so wie Beethoven zum Beispiel.
Mike Svoboda macht Wagners Musik zu seiner eigenen. Ob Lohengrin, wie im vorigen Beispiel, die Meistersinger oder Tannhäuser, Wagners große Opern fasst Svoboda nicht mitsamt Handschuhen an. Und auch die Schnittstelle der Musikgeschichte schlechthin, der sogenannte Tristan-Akkord und der Liebestod aus Tristan und Isolde, bleiben nicht verschont. Spannungsaufbau braucht schließlich seine Zeit.
Thank you.
Do you love Wagner, Mr. Swoboda?
Viele Leute sagen, ja, ich hasse Wagner. Wobei die Wagner gar nicht kennen oder sonst, ne? Und dann, aber diese Ikone, dieses Phänomen Wagner steht dazwischen, zwischen dem Genuss der Musik und den Zuhörern, ne? Andersrum oder auch ähnlich ist bei Mozart. Man sagt, I love Mozart. Viele Leute denken, wenn jemand tolle Kunst macht, wunderschöne Musik, dann muss es ein toller Mensch gewesen sein, Picasso, ja. Ob Picasso toller Mensch war, das weiß ich nicht. Mich interessiert das nicht im Geringsten eigentlich. Ja? Mich interessiert auch nicht, was die Leute gedacht haben, als sie die Stücke geschrieben haben. Zum Beispiel Stockhausen, mit denen ich lange gearbeitet habe. Ne? Nicht einmal in all den Tausenden, nein, nicht Tausende, aber wir haben Hunderte von Konzerten gespielt. Wirklich, ich war 11 Jahre lang, manchmal ein halbes Jahr mit ihm unterwegs in einem Jahr. Nicht einmal hat er uns erklärt in einer Probe, was das Stück zu bedeuten hat und was er dabei gedacht hat, als er es geschrieben hatte. Es war immer nur, das ist so laut, so leise, so hoch, so tief, so schnell, so langsam. Nie etwas Emotionales oder Außermusikalisches dazu. Und diese ganze Gerede über Sirius und alles, was er wovon er sprach, das war nur, wenn Presse da war. Nie in einer Probe.
Mike, do you love Wagner? Do you love only Wagner?
Also es gab ja Wagner und Mozart, es gab aber auch ein Programm über Rossini, ein Programm über die Schumanns. Also das ist halt, ich habe es auch ein bisschen satt, dieses Porträtieren. Also ich mache noch eine mit Nankaro, über eine unterschwellige Themen ist da Exil und Mensch-Maschine und so weiter. Also ein bisschen mit den Futuristen aus den 20er Jahren auch noch.
Der zuletzt von Swoboda porträtierte Komponist war Erik Satie. Phonometrie heißt das Album. Es ist eine Hommage an den Künstler und gleichzeitig ein phonometrisches Experiment.
Und bei Satie, ich finde die Musik ist sehr zart von ihm und ist voll mit Ironie an sich, aber auf eine sehr schöne, gekonnte Weise. Also ich denke, da war kein Raum, um noch mehr dazu zu machen. Und dann habe ich das als Herausforderung genommen, Stücke dazu zu nehmen, die dieses sehr interessante musikalische Qualitäten der Musik verstärken. Also ich habe gehofft, dass die Musik, die er geschrieben hat, besser rüberkommt in der Begleitung von den Sachen, die ich dazu geschrieben habe, als wenn die alleine gespielt werden. Das war so quasi mein Ziel. Ich wollte den Genuss erhöhen.
So zum Beispiel in Le Flirt. Hier die Vorlage. Da die Genussbereicherung. And you? Do you love Wagner, Monsieur Satie?
Germans are stealing everything from the French. It's such a shame.
I'm sure you know that Wagner was French.
In fact, he was half German, half French.
Like all good Frenchmen, by the way.
Don't forget, please, he was so good.
And so very much one of us.
So spricht also Erik Satie, der Phonometrograph.
Innerhalb von seinem Rahmen und der Zeit, in dem er lebte, war er sehr abseits in der experimentellen Welt eigentlich. Ja? Also das klingt für uns nicht experimentell, aber was er da gemacht hat mit den Tönen und so, ist sehr ungewöhnlich. Und seine Kollegen haben ihn eigentlich kaum verstehen können, warum er das dann macht. Ja? Aber ich finde, den John Cage, den Komponist, hätte seinen Weg nicht machen können ohne Erik Satie. Erik Satie hat eben, war der Erste, der wirklich sich befreien konnte von dieses Übermacht der Emotionalität und dieses an der Nase herumführen durch die Musik, musikalische Formen, die Kadenzen und auch rauf und runter und alles. Der hat sich davon befreit und Cage noch weiter, aber ohne dass Satie das gemacht hat, weiß nicht, ob Cage es geschafft hat. Vielleicht hätte er es geschafft über die bildende Kunst. Marcel Duchamp und auch den Zen-Buddhismus und so war auch Cage für ihn sehr wichtig. Aber ja, also die Dadaisten, ne? Ich würde nicht sagen, dass Satie ein Dadaist war, aber das sind so gewisse Parallele, die hatten vielleicht mit der Zeit zu tun. Das finde ich, also ich habe da auch einen Auftrag, irgendwie zu Dadaismus was zu machen. Das geht mit Musik für meinen Begriff nicht. Weil ein Dadaist sollte etwas machen, was wirklich den ganzen Handwerk, Kunsthandwerk in Frage stellt. Also die Ready-Mades und das Ganze, ne? Das geht bei Musik nicht. Also dann musst ein Instrument, wenn du ein Instrument spielst, musst du was können.
Zum Beispiel beim Drehorgel spielen. Dem Musikexperimentator Satie gesellt sich der Klangforscher Svoboda hinzu. Für Drehorgel zu komponieren ist gar nicht so leicht. Muss man die Karten, in die die Komposition gestampft wird, selbst lochen?
Nein, die gebe ich in Auftrag. Also ich komponiere das Stück, dann gebe ich die Noten, weil ich schreibe mit der Hand, gebe ich an jemanden, der das in den Computer tippt und dann habe ich ein MIDI-File schicke ich nach Paris und in Paris werden diese Karten gestampft und die kommen dann wieder her. Was so ein ganz angenehmer Arbeitsprozess ist, wenn man es nicht innerhalb von einer Woche machen muss, ja? Und dann ist Express-Post angesagt, das ist ganz grauenhaft, ja. Und die Karten müssen eigentlich 3 Tage liegen, dass die dann flach sind. Die müssen halt so gepresst. Das ist so eine ganz besondere Art von Pappe, die muss aufgeweicht gestanzt werden und so. Also, aber ich finde es toll. Also, ich schreibe gerne für ein Drehorgel. Es ist ein tolles Ding. Und es ist so instabile Ton und es ist einfach laut auch. Das ist immer gut, ja. Du kannst ja 1200 Töne pro Minute da produzieren. Das ist einfach interessant. Auch die verschiedenen Tempi und Bar und so weiter.
Neben der Liebe zu ungewöhnlichen Instrumenten hält sich Mike Svoboda aber hauptsächlich an die Posaune. Wegen der Bauweise des Instruments fällt das virtuose Spiel auf ihr recht schwer. Schnelligkeit ist ein technisches Problem. Deshalb ist der Posaunist immer auf der Suche nach neuen klanglichen Möglichkeiten. Die technische Einschränkung wird Inspirationsquelle.
Manchmal ist weniger mehr.
und Ausgangspunkt des Zusammenspiels von Posaunist und Vokalist.
Also der Posaunengesang, das koppel ich gerne, weil ich sehe Posaune als ein Gesangsinstrument. Ich singe halt, ne?
Neben dem Gesang spielt die textliche Ebene eine bedeutende Rolle. In Kammerprogrammen, auf Alben und in seinen Bühnenkompositionen sowieso.
Also mein Ziel ist, bei den meisten solcher Kammerprogramme ein breites Publikum anzusprechen. Klar, also Classic Jazz, neue Musik, da kann jeder in das Konzert gehen und kommt auf seine Kosten auf eine Weise. Und dann gibt es so eine außermusikalische Ebene, die ich auch bedienen will, da kommen die Texte dazu. Und so funktioniert es auf verschiedenen Niveaus. Ich habe auch das Mozart-Programm haben auch für Kinder, also für Jugendliche gemacht. Die können ja mit dem Thema Vergötterung, das ist auch Thema von dem Programm, was anfangen. Fankultur und alles, ne? Fankult.
Love letter straight Unterhalten. That's my life. Bis zum letzten Atemzug. Ich liebe es einfach, für die Fans zu singen. Ich trete so lange auf, wie sie mich wollen. Ich will, dass die aufgeregt sind und mit Wow, Man auf den Lippen nach Hause abziehen. Meine Karriere ist wieder genauso hektisch wie in den 50ern. Die Leute stürmen die Arenen und das macht mir Angst. Die Mädchen verlieren komplett die Kontrolle. Sie werden wild. Sie ziehen sich aus und was weiß ich. Ich werde nie vergessen, wie diese eine Lady bei meiner Show total ausflippte. Sie sprang auf die Bühne und legte mich flach. Sie war viel größer als ich. Ich lag mir nix, dir nix auf dem Rücken und sie rittlings auf mir. Ich konnte nicht mehr aufstehen. Und sie wurde richtig wild.
Gibt es ihn denn, den Unterschied zwischen E- und U-Musik?
Na, ich sehe da keinen Unterschied. Also es gibt unterschiedliche Venues, Konzertkultur, das schon, das gibt es unterschiedliche. Es gibt ein unterschiedliches Zielpublikum, aber die Musik ist für mich immer Unterhaltung, eine unterschiedliche Art. Aber wenn wir jetzt, sagen wir mal, Beethoven-Sonate anhören, das ist Unterhaltung, das ist ja nicht Arbeit, das ist nicht, man schläft nicht dabei, man tut sich was Gutes, ja, man bildet sich, das, vielleicht ist da ein Unterschied zwischen Bildung und Unterhaltung, aber da ich so ungebildet bin, kenne ich den Unterschied nicht.
Thank you.
sagen wir mal, provokativ, ja, alle Kunst ist Unterhaltung, aber vielleicht ist es tatsächlich nicht wahr. Ich gebe zu, ich habe auch so eine gewisse Bildungsehrgeiz, so neue Sachen zu sehen und zu hören und so. Ja, na, vielleicht suche ich doch immer nach das Neue und so. Nein, ich glaube, eine gewisse Neugier ist schon da, zu gucken, ja, würde das auch funktionieren und würde das bringen. Und aber im Prinzip bin ich völlig fehl am Platz hier in Deutschland. Also zumindest was die neue Musikwelt angeht, weil ich eigentlich Leute bewegen will. Ich will die emotional berühren. Das ist nicht gut. Politically incorrect. Wirklich. Also man soll die verstören. Also es sollte pieksen, es sollte die Neugier erwecken, ja. Die wollen die Leute schon erreichen. Nur keine gibt es richtig zu. Und ich denke, ja, ich kann mir nicht vorstellen, das nicht zuzugeben, weil das war immer mein Ziel.
Was Sie beim nächsten Mal in Intona Rumore hören können, verrate ich Ihnen gleich. Doch zuerst ein kurzer Hinweis in eigener Sache. Interna Rumore hat Ihnen mit der heutigen Sendung zum 13. Mal interessante, ungewöhnliche, skurrile, verrückte, schöne, bizarre oder selten zu hörende Musik aus aller Welt vorgestellt. Wir legen uns dabei nicht auf irgendeine Gattung oder Sparte fest. Wenn Sie der Meinung sind, wir sollten vielleicht einmal über eine Musik berichten, die Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, besonders vorstellenswert finden und zu der Sie vielleicht sogar Hörbeispiele aus Ihrer eigenen Privatsammlung oder Ihre Fachkenntnisse beisteuern möchten, dann teilen Sie uns das gerne mit. Entweder über die Musikredaktion bei Radio Tonkuhle oder direkt per E-Mail an hoppe@uni-hildesheim.de. So, und nächstes Mal hören wir uns wieder in Ahlfeld.
Ja, hier befinden wir uns in der Original Gropius-Fabrik, die Schuhleistenfabrikationshalle, 1911, gebaut von Walter Gropius, von Karl Benscheid konzipiert, der als Gründer des Fageswerkes die Schuhleistenproduktion hier aufgestellt hat. Ganz bemerkenswert ist eigentlich, dass man dieses Original erhalten hat, was die Architektur anbetrifft, mit der wunderbaren Glasfläche, die die tolle Helligkeit in diese Räumlichkeiten bringt, und dass man es geschafft hat, seit 1911 ununterbrochen Schuhleisten für die Schuhindustrie hier zu produzieren.
Da höre ich gewisse Maschinen, Schleifmaschinen, die auch zu hören sind, wenn man sich in der Kantine befindet. Das ist ein Geräusch, was weithin auf diesem Gelände zu hören ist. Das bringe ich jetzt nach diesen Wochen auf dem Gelände des Faguswerkes mit dem Werk akustisch in Verbindung.
Das Ganze hier ist wie ein großes Orchester. Für mich hört sich das so an, als ob Walter Gropius hier Geräusche gesammelt und daraus Musik gemacht hat.
Maschinengeräusche und Musik. Ein Feature von Matthias Meyer.